Ja, Essen ist halt schon politisch.
Super politisch.
Ja, auf jeden
Kaum
Fall.
Kaum Politiker trauen sich zum Beispiel das Thema Fleischkonsum angreifen. Je nach Statistik zwischen 25% und 40% der gesamten CO2-Produktion ist auf die Lebensmittelproduktion zurückzuführen. Und da geht es nicht nur um Fleischproduktion, aber die industrielle Tierhaltung, diese Systeme, in denen Tiere bei uns großgezogen werden, die haben einen irrsinnig großen Einfluss auf das Ganze. Und das muss auch von politischer Seite irgendwie angegriffen werden, wenn wir es wirklich ernst meinen mit der ganzen Klimathematik.
Unter Palmen, der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
Hallo und herzlich willkommen beim Unter Palmen Podcast, dem Podcast für Kultur und Politik in und um Wien. Wir sind mittlerweile in der 9. Season unseres Podcasts angekommen und unter dem Namen Mahlzeit werden wir uns in den nächsten Episoden mit dem Thema Essen, Trinken und alles, was dazugehört, beschäftigen. Mein Name ist Theresa.
Und ich bin Nico. Und für diese Episode haben wir Mike und Manuel vom Gemeinschaftshof der kleinen Stadtfarm im 22. Bezirk in Wien besucht. Vorab sei gesagt, dass es leider hin und wieder zu ein paar Hintergrundgeräuschen gekommen ist. Wir haben im Hofcafé und auch auf dem Hof der kleinen Stadtfarm selber aufgenommen. Wir hoffen natürlich, dass das nicht allzu störend ist und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Danke, dass ihr teilgenommen habt erstmal.
Ja, was mitgebracht?
Wir haben was mitgebracht. Ja. vielleicht wollen wir einfach so mal anfangen, dass ihr euch mal vorstellt nacheinander und dann reden wir darüber, was ihr euch gewünscht habt als Speise.
Mein Name ist Mike Graner, ich bin einer der Mitbegründer von der kleinen Stadtfarm. Zu Anfang waren wir nur drei Initiativen, die das gemacht haben. Und damals hat es da zwei Themen eigentlich nur gegeben, heute sind das viel mehr. Ursprünglich war es nur Gemüsebau und Tierhaltung. Und in der Zwischenzeit hat sich einiges getan.
Genau, und ich bin der Manuel, ich bin auch Teil des Vorstandsteams von der kleinen Stadtfarm, bin aber hauptberuflich Geschäftsführer und Gründer von Hut und Stiel, also wir züchten Pilze auf zwei Standorten, eben hier und noch in Klosterneuburg, ein zweiter Standort, und ich bin auch Mitbetreiber von dem Café Schillwasser hier, wo wir sehr viele Produkte, die auf der kleinen Stadtfarm zum Beispiel produziert werden, direkt weiterverarbeiten.
Genau, da sind wir auch gerade in dem Café.
Wie immer bei unseren GästInnen haben wir auch euch ja eine Süßspeise mitgebracht. War vielleicht eine kleine Herausforderung, aber ihr könnt ja mal sagen, was wir euch mitbringen durften.
Ja, ich habe sehr sympathisch gefunden, dass ihr uns im Vorfeld gefragt habt nach der Süßspeise. Bei mir ist es tatsächlich seit meiner Kindheit, wenn ich denken kann, habe ich mir immer Bananenschnitten zum Geburtstag gewünscht, wenn ich irgendwie von meiner Mama gefragt wurde. Und das hat sich irgendwie auch noch beigehalten. Also wenn ich gefragt werde, was meine Lieblingssüßspeise ist, das ist nach wie vor die Bananenschnitte.
Ja, und bei mir war es ein bisschen die Herausforderung, weil ich habe mir gewünscht, Bio-Obst saisonal, was im Winter nicht ganz so einfach ist. Aber es gibt ja eine ganze Menge Lagerobst und außerdem ist jetzt Erntezeit für Zitrusfrüchte. Und wie ich sehe, hat das auch gut geklappt.
Ja, wir müssen sagen, wir haben ein bisschen geschummelt, weil wir haben noch Bananen reingeschnitten, weil sie waren aus einer Rettemilchbox und wir haben beschlossen, es ist okay.
Ja, ist lustig, ich habe auch lachen müssen, weil ich das eigentlich nie so richtig hinterfragt habe, dass meine Lieblingssüßspeise, also ich beschäftige mich extrem viel mit Landwirtschaft, sehr viel mit Regionalität, mein ganzes Leben dreht sich irgendwie um Lebensmittel, aber irgendwie hat sich dann doch diese Banane in der Süßspeise mein ganzes Leben schon gehalten. Darum irgendwie fühle ich mich aber ein bisschen schlecht. Deswegen, aber es passt. Ich freue mich sehr.
Ja, ab und an ist es vielleicht okay. Es war gar nicht so leicht, sie zu finden. Wir haben dann eine vom Café-Museum erstanden.
Vom Landmaler steht der.
Ja, also wow. Das gehört, glaube ich, zusammen. Sie schaut auch sehr schön aus, finde ich.
Sie hat sogar eine Bananenform.
Ja.
Wow.
Wow, sie ist echt schön.
Edles. Ja, Mike, du hast ja schon erzählt, ihr habt angefangen mit 3 Initiativen. Willst du vielleicht mal ein bisschen was über die Geschichte von der kleinen Stadtfarm erzählen? Seit wann gibt es euch?
Also es gab so eine Aufbruchstimmung in den 10er-Jahren. Meinen Ursprungsverein, den Verein Operation Grüner Daumen, gibt es seit 2012. Und wir haben ganz blauäugig begonnen, die Idee irgendwie umzusetzen, in der Stadt Lebensmittel zu produzieren, weil wir damals ganz unzufrieden waren mit dem, was wir so aus den Supermärkten bekommen haben. Und haben in Parks gearbeitet, weil die Stadt Wien das zur Verfügung gestellt hat, Flächen in Parks. Dann sind wir drauf gekommen, dass es viel zu klein ist. Selbstversorgung aus 2 Hochbeeten geht nicht. Und haben dann größere Flächen gesucht und sind dann über diese Fläche gestolpert, wo schon andere halbwegs wild und weniger organisiert, als das heute ist, aber trotzdem sich selbst versorgt haben. Und mit denen haben wir gesprochen. Da waren 2 Initiativen. Eine davon war die vom Nikolai Ritter damals, die Lobauerinnen, die es auch heute noch gibt bei uns. Und mit denen haben wir uns gut verstanden. Die haben praktisch mit einem halben Jahr Vorlauf schon die gleiche Idee gehabt, sind hierher gekommen und haben hier eine Fläche bekommen von der Stadt Wien. Und auch zu dem Zeitpunkt schon da war die Patricia Ermes. Die hat 4 Beiner Huftiere, also Schafe hat sie nicht gehabt, nein. Sie hat gehabt Esel und Pferde und alle sozusagen am Ende ihres Lebens durften die dann bei ihr sein. Und das Projekt hat Lebenskoppel geheißen. Und wir 3 haben uns zusammengetan und haben auf einem Hof, der noch in Nachfolge von einem großen Biobauern von der Familie bewohnt wurde, Flächen bekommen, wo wir unsere Dinge machen konnten. Was wir damals noch nicht hatten, war Rechtssicherheit, und das war das große Thema zu Beginn. Und wir haben uns dann zusammengetan, auch auf Wunsch der Stadt Wien, damit die einen Ansprechpartner haben, und haben mit ein paar Verhandlungen dann tatsächlich auch einen Pachtvertrag bekommen für unsere Flächen. Das war der erste Schritt.
Würdest du uns vielleicht auch noch kurz erzählen, was für Initiativen hier überhaupt sind?
Ja, wir haben jetzt, sind wir glaube ich 20 oder 19, sowas in der Größenordnung, Initiativen. Und wir haben neben denen, die Landwirtschaft betreiben und Tierhaltung betreiben, auch Initiativen, die sich mit Kultur beschäftigen. Das ist bei uns ein großes Thema. Wir haben eine Gruppe, die einen Saal betreibt und Veranstaltungen da drinnen macht und auch die Veranstaltungen im öffentlichen Raum bei uns koordiniert. Wir haben Handwerker, wir haben Kunsthandwerker auch bei uns am Hof, und es ist schon richtig vielfältig geworden. Wie gesagt, ungefähr 19 oder 20 Initiativen, ich habe es nicht genau im Kopf. Es wird regelmäßig mehr. Wir nutzen auch Flächen mehrfach untereinander, miteinander, damit mehr hier Platz haben. Und es gibt sehr viel Synergien zwischen den einzelnen Initiativen auch.
Möchtest du vielleicht noch mal kurz darauf eingehen, wo wir uns hier befinden? Wie groß ist das Areal? Wie ist das aufgeteilt?
Genau, also die Fläche hat 5,5 Hektar ungefähr. Wir bekommen jetzt noch ein paar Quadratmeter dazu, weil zusätzliche Initiativen, die auch in der Gegend auf den Flächen ansässig sind, jetzt zu uns dazugestoßen sind. Und jetzt werden es dann bald einmal so um die 6 Hektar sein. Das ist einmal die Grundflächengröße, wobei ein bisschen mehr als die Hälfte ist auf der Seite, wo unser großes Feld ist. Das hat einen Umfang von ungefähr 1,2 Kilometer, 3,5 Hektar. Und die andere, auf der herüberen Seite der Straße, haben wir den Hof, wo die Gebäude die meisten stehen. Das ist zum Teil Altbestand und zum Teil sind es auch schon Gebäude, die zum Beispiel im Zug der wirtschaftlichen Tätigkeit von Manuel von Hut und Stiel dazugekommen sind, um ihren Betrieb zu machen.
dem Stichwort möchtest du, Manuel, uns ein bisschen was über Hut und Stiel erzählen und wie ihr zur kleinen Stadtform dazugekommen seid oder woher du eigentlich bist?
Ja, ich komme gebürtig aus Oberösterreich, bin seit mittlerweile 12 Jahren in Wien, habe in Wien an der BOKU Agrarwissenschaften studiert und bin während meiner Studienzeit noch gemeinsam mit einem Freund eigentlich über das Thema Pilze gestolpert und wir haben uns dann total reingefuchst in das ganze Thema. Wir sind nach Holland gefahren, haben dort ein Praktikum gemacht, haben irgendwie ganz viele Versuche daheim gemacht und haben uns dann dazu überwunden oder haben den Mut aufgebracht, dann ursprünglich im 20. Bezirk, das war 2014, einen Keller zu mieten, wo wir dann im größeren Stil, sage ich jetzt mal, aber immer noch zu zweit Pilze gezüchtet haben. Das hat sich sehr gut verkauft und wir sind immer eigentlich alles losgeworden, was wir produziert hatten und haben dann uns auf die Suche gemacht nach einem größeren Standort, wo wir mehr produzieren können. Und das war 2017 eben die kleine Stadtfarm. Da war noch vieles auf der kleinen Stadtfarm sehr im Entstehen. Da waren noch nicht so viele Initiativen da. Haben da eben den Mike und den Nikolai kennengelernt. Und das hat dann irgendwie zusammengepasst. Also unsere Suche nach mehr Platz und die Suche von der kleinen Stadtfarm nach Initiativen, die irgendwie Sachen machen, die mit Lebensmitteln zu tun haben. Das hat sich dann gematcht und seither haben wir umgebaut und seither bin ich auch sehr aktiv am Hof und wir sind eben ein sehr aktives Plenum. Also es wird von jeder Initiative, gibt es Leute, die sich einbringen in diese ganzen Gemeinschaftsthemen. Es passiert irrsinnig viel da am Hof.
Du hast jetzt von Pilzen gesprochen. Wie baut man Pilze an? Wie ist das Prozedere?
Also ganz grundsätzlich gesagt kann man sagen, also jeder weiß vielleicht, wie man ein Sauerteigbrot backt oder wie man einen Sauerteig herstellt oder wie man einen Kombucha vielleicht herstellt. Im Prinzip gibt es da einen Mutterstamm, also einen Pilz und den füttert man mit den richtigen Zutaten und dann breitet sich dieser Pilz aus. In unserem Fall bei den Austernpilzen war das die Idee, die Pilze auf Kaffeesatz zu züchten, sprich einem Abfallprodukt, das in Wien an praktisch jeder Ecke verfügbar ist. Das hat sich dann durch die Medien sehr schnell verbreitet und wir waren recht schnell an einem Punkt, wo wir viel mehr Kaffeesatz eigentlich zur Verfügung hatten, als wir überhaupt verarbeiten können. Und dieser, ganz vereinfacht gesagt, vermischt man dann diesen Kaffeesatz mit dem Pilz, gibt dem für 3 Wochen ein relativ warmes, dunkles, feuchtes Klima und nach 3-4 Wochen ein kühleres, feuchtes Klima mit viel Frischluft und dann kommen die Pilze raus. So, long story short, können wir das zusammenfassen.
Hätte ich jetzt persönlich, würde mich da interessieren, ich habe irgendwie schon gehört, haben wir gelesen, dass Pilze ja jetzt eng gesehen gar nicht zu Gemüse gehören. Stimmt das? Ist, oder was, wenn du auch vom Pilz redest, was ist eigentlich ein Pilz?
Ein Pilz ist definitiv keine Pflanze. Also wenn man Pilze und Pflanzen vergleicht, wird man schnell feststellen, dass die Art und Weise, wie sie sich mit Energie versorgen, ganz grundsätzlich unterschiedlich ist. Pflanzen brauchen Sonnenlicht oder brauchen Licht, beziehen ihre Energie aus dem Licht und können dann mit CO2 aus der Luft und Wasser Zucker bauen. So ganz vereinfacht gesagt. Und da in dem Zucker ist die Energie gespeichert, aus dem dann alle anderen Prozesse entstehen. Und bei Pilzen ist es eigentlich so ähnlich wie bei uns Menschen. Wir müssen irgendwas essen, was schon da ist. Das heißt, wir kriegen unsere Energie aus etwas, das wir eben fressen und können nicht mit der Sonnenenergie arbeiten. Und ja, deswegen sind so gesehen Pilze näher mit uns Menschen verwandt, als sie eigentlich mit Pflanzen verwandt sind.
Eine ganz große Besonderheit, die wir auch zwischendurch schon ausprobiert haben zu nutzen, ist, dass der Pilz ja auch Sauerstoff einatmet und Kohlenstoff ausatmet. Bei den Pflanzen ist es umgekehrt. Und deswegen, weil wir gerne in Kreisläufen denken, haben wir auch schon zwischendurch ausprobiert, das Glashaus und die Pilzproduktion miteinander zu verbinden und den ausgeatmeten Sauerstoff den Pflanzen zur Verfügung den Pilzen zur Verfügung zu stellen und das CO2 wieder zurück zu den Pflanzen zu bringen.
Es ist eigentlich sehr passend, dass man im Hintergrund die Geräusche hört von einer Pilzverarbeitung gerade, oder?
Ja. Ja, es stimmt. Also das Café, wir haben zwei Gerichte. Dieses Wochenende haben wir ausnahmsweise sogar zwei Gerichte, wo Pilze auf der Karte stehen. Das Schwammerl Gulasch und der Bestseller, zumindest in den letzten zwei Wochen, war das Schwammerl Gyros. Also im Prinzip, wir kochen hier im Café nur vegan-vegetarisch. Und das Gyros schmeckt für mich eins zu eins so, wie ich damals einen Kebab in Erinnerung habe. Nur eben ohne Fleisch, sondern mit Pilzen. Und das finde ich schon ziemlich cool, dass das erstens funktioniert und dass es auch so gut angenommen wird von den Leuten.
Ja, kommt daher dein Interesse an Pilzen? Dass du kein Fleisch mehr konsumieren wolltest? Oder?
Tatsächlich ist das nicht sehr, bist du da auf der richtigen Spur, weil wir haben aus irgendeinem Grund vor ungefähr 12 Jahren hat irgendwie mein ganzer Freundeskreis plötzlich damit begonnen, sich ganz viel mit Ernährung auseinanderzusetzen. Und das hat aber, also einige von uns haben dann sogar was mit Ernährung gemacht. Also ich habe dann zum Beispiel auch, ich war davor Sozialarbeiter, bin dann an die BOKU, habe Landwirtschaft studiert und wir waren einfach mit ganz vielen Dingen, ähnlich wie es der Mike vorher erzählt hat, mit dem Gemüse nicht einverstanden, vor allem was die Themen Massentierhaltung, die enge Verknüpfung zwischen Klimawandel und der industriellen Tierhaltung, also viele Dinge, die einfach für unsere Begriffe totaler Irrweg sind, mit denen haben wir uns da beschäftigt und da war die logische Konsequenz daraus, war aufzuhören, Fleisch zu essen. Und ich bin aber keiner, der mit dem erhobenen Finger herumläuft und sagt, alle müssen vegan werden oder vegetarisch werden, sondern es hat vielmehr meiner Philosophie entsprochen, eben irgendwie ein Projekt zu starten, Pilze zu züchten, irgendwas, was cool ist, und die Leute sollen dann im besten Fall kommen die Leute selbst drauf, dass es total gut schmeckt, wenn man Pilze isst oder aus Pilzen Sachen macht, die man normalerweise mit Kalbfleisch zum Beispiel macht und das einfach gut schmeckt. Und so gesehen hängt es schon sehr eng zusammen. Pilze als Fleischersatz ist, glaube ich, hoffentlich ein großes Thema in der Zukunft.
Also, dass es gut schmeckt, da stimme ich auf jeden Fall zu. Mike, wir haben schon gehört, beziehungsweise wir haben in der Vorbereitung erfahren, du bist ja auch Teil der Bildungswerkstatt. Also es geht hier auf der kleinen Stadtfarm nicht nur um Landwirtschaft, Essen und Trinken, sondern es werden auch Bildungsprojekte gefördert. Magst du uns da ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, also der Grüne Daumen hat zwei Projekte hier am Hof, in der Stadt noch ein paar andere, aber eines davon ist das Babenhäufel, das ist unsere Bildungswerkstatt und dort kooperieren wir unter anderem mit zwei Schulen in Wien, mit der ELB, das ist eine integrative Schule aus dem 20. Bezirk, und mit einer Privatschule aus dem 2. Bezirk, die mit Kleingruppen mit den Kindern zu uns kommen und dann jede Woche Outdoor-Unterricht bei uns machen. Also das sind 3 bis 5 Mal in der Woche, sind an halben Tag ungefähr 7 Kinder in einer Gruppe da. Wenn Kinder mit speziellen Bedürfnissen dabei sind, sind 2 Lehrer dabei, sonst ist es 1 Lehrer. Und die kochen ihr Essen selber hier am Lagerfeuer. Die lernen, das Holz zu schneiden. Die helfen beim Gemüsebau am Projekt mit, haben ihre eigenen Flächen, die sie bewirtschaften. Und das macht richtig Spaß. Und das neue Projekt, das wir hier jetzt gestartet haben, aus dem Babenhäufel heraus, ist die Initiative, gemeinsam mit der Stadt Wien ein Wiener Bildungskrätzl hier zu etablieren im Bezirk. Also es gibt schon mehrere Bildungskrätzl im Bezirk, aber in Aspern haben wir noch keines. Wir werden demnächst einen großen Teil der Schulen, die bei uns in der Gegend sind, und der Kinderbetreuungsstätten hier vor Ort haben, damit wir sozusagen den Kickoff für diese Kooperation machen. Wenn dann das Bildungskrätzl einmal akkreditiert ist, dann besteht die Möglichkeit, auch einzelne Dinge gefördert zu bekommen, wie zum Beispiel die Kooperation mit privaten Initiativen, die auch in der Bildung tätig sind, so wie der Manuel hier am Hof Schule am Bauernhof macht.
Was vielleicht noch interessant ist, wenn ihr beide, oder wenn es doch auch ja, Initiativen sind, die vielleicht ähnliche Ziele haben, aber die doch sehr unterschiedlich sind. Wie trefft ihr Entscheidungen? Wie seid ihr organisiert? Ihr habt schon Pläne angesprochen.
Also wir haben uns organisiert, angelehnt an soziokratische Methoden. Es gibt ein Plenum, das auch stark verankert ist im den Statuten des Vereins. Das Plenum ist der Platz, wo wir alle gemeinschaftlichen Dinge besprechen und die gemeinschaftlichen Arbeiten und Budgets organisieren. Die einzelnen Initiativen haben aber auch eigene Flächen, zum Teil eigene Gebäude aus dem Bestand oder selbstgebaute Gebäude, die sie auch bewirtschaften. Da ist ein hoher Grad an Autonomie. Und da geht es darum, dass halt im Plenum dann besprochen wird, wie an den Schnittstellen zwischen den einzelnen Initiativen dann miteinander umgegangen wird.
Das heißt, wie sich dann jede Initiative selbst organisiert, ist dann der Initiative überlassen.
Genau, so ist es ja. Die meisten sind aber Vereine bei uns. Dann gibt es ein paar wirtschaftliche Initiativen wie Hut und Stiel ist eine GmbH. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb hier im Hof, der tatsächlich Bauer ist und gibt auch freie Gruppen, manchmal sogar Einzelpersonen, die bei uns Mitglieder sind.
Wie ist jetzt zwischen euch beiden per se Zusammenarbeit, da oder nicht da?
Also es gibt viele Berührungspunkte zwischen den Initiativen, zwischen manchen mehr und zwischen manchen weniger. Es ist zum Beispiel auch so, dass einige Leute, die am Hof dabei sind, einfach mehrere Hüte aufhaben. Also jetzt, wenn ich nur meine Person nehme, ich bin zum Beispiel Teil des Café-Teams, ich bin hauptberuflich bei Hut und Stiel tätig, ich bin auch im Vorstand vom Dachverband. Also ich habe allein hier drei Hüte auf, in offizieller Position. Und dann gibt es natürlich irgendwie so dieses Schule am Bauernhof-Projekt, was der Mike schon angesprochen hat, wo auch irgendwie immer wieder irgendwelche Sachen zum Bildungsthema eben sich überschneiden. Oder es gibt immer wieder das Salettl, das ist eben dieser Veranstaltungsraum, die sich um diese ganzen kulturellen Dinge kümmern am Hof, wo zweimal im Jahr großes Fest organisiert wird, wo dann auch alle Initiativen eingeladen sind, irgendwelche Food oder Getränkestände zu machen. Also es gibt sehr viele Überschneidungspunkte. Ich würde mal sagen, das Bildungsthema ist jetzt zwischen dem konkret Mike und uns so das Wichtigste. Und wir sind auch direkte Nachbarn. Also das Gelände ist ja durchaus weitläufig und die Bildungswerkstatt Babenhäufel und Hut und Stiel ist da hinten auch direkt Nachbarn, was uns auch, glaube ich, verbindet. Ich finde es total interessant, was sich da nachher immer ergibt. Also wir haben diese dreiwöchigen Plenars, das ist mehr oder weniger so dieses offizielle Gremium, wo Entscheidungen getroffen werden, wo jeder eingeladen ist zu kommen, wo viel diskutiert wird, wo es teilweise auch sehr hitzig zugeht. Aber es passiert dann auch oft, dass man sich einfach zwischen Tür und Angel trifft und dann draufkommt, hey, da ist jemand, der seinen privaten Gemeinschaftsgarten da hinten hat, der sucht gerade einen geringfügigen Job. Hey, ich bei Hut und Stiel bin gerade auf der Suche nach jemandem und so findet man dann einen neuen Mitarbeiter zum Beispiel. Es gibt fast nichts, was noch nicht vorgekommen ist. Und ja, finde ich total spannend. Eben insgesamt, das haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, wenn man alle Initiativen, die Mitglieder zusammenrechnet, alle Mitarbeiter, alle Leute, die da irgendwie zu tun haben, dann sind es über 400 Leute, die da aktiv sind auf der kleinen Stadtfarm. Der größte Teil natürlich irgendwie so als Hobby oder Ehrenamt, aber ich glaube auch, jetzt wenn man das Café rechnet, wenn man Hut und Stiel rechnet, so 20, 25 Leute, die tatsächlich hier auch arbeiten.
Passt vielleicht ganz gut dazu. Wie finanziert ihr euch?
Also wir haben mittlerweile ein Kosten- und Finanzsystem, das extremstens ausgeklügelt ist. Im Wesentlichen kann man sagen, die Kosten, die wir... Ihr könnt euch das so vorstellen, die kleine Stadtfarm ist sowas wie die Hausverwaltung. Die kleine Stadtfarm pachtet das ganze Gelände von der Stadt Wien und muss auch Pacht zahlen an die Stadt Wien. Aber die ganze Organisation von den Versicherungen über das Kloputzen, über die Bäume, die jedes Jahr geschnitten werden, um das kümmert sich die kleine Stadtfarm, der Verein. Und dadurch, der kleinen Stadtfarm entstehen auch Kosten und diese Kosten müssen irgendwie in Form von ganz komplizierten Schlüsseln werden dann umgelegt auf die Initiativen. Das heißt, wir haben im Endeffekt ein Kostensystem. Jede Initiative bekommt einmal im Jahr eine Rechnung. Die kann die dann auf einmal zahlen oder auf mehrere Monate aufteilen. Und die setzt sich zusammen aus dem Teil, der die Pacht ist, also das, was wir an die Stadt Wien zahlen müssen. Dann ist der zweite Teil, das sind die Gemeinkosten. Da spielt quasi alles mit rein, was ich gerade schon gesagt habe. Also Kloputzen, Versicherungen, Werbung, wir haben eine neue Homepage gemacht, all diese Dinge. Und dann gibt es den dritten Posten, das ist der sogenannte Erhaltungskostenpool. Das heißt, wir haben viele desolate Gebäude, die nicht mehr gut in Schuss sind. Und wir wollen die Initiativen, zumindest diejenigen, die Gebäude nutzen, auch dazu bringen, dass sie diese Gebäude in Schuss halten oder dass sie in die Gebäude investieren. Und wenn sie das machen, dann müssen sie da nichts zahlen. Und wenn sie das aber nichts machen, dann müssen sie für den Erhaltungskostenpool auch was einzahlen. Und das sammelt sich dann an. Und wenn mal eine Dachreparatur ansteht, wird es dann aus diesem Pool gezahlt. Also es ist sehr ausgeklügelt. Es funktioniert sehr gut. Wir haben da eine Person, die Anna. Großes Danke, falls die Anna diesen Podcast hört, also die sich da irrsinnig viel damit auseinandersetzt. Ohne die Anna wäre vieles nicht möglich. Aber so funktioniert das. Und ich kann es eigentlich ich kann da ruhig Zahlen nennen. Die Pacht beträgt 50 Cent pro Quadratmeter pro Jahr. Das ist für landwirtschaftliche Verhältnisse relativ viel, wenn man es vergleicht mit einer Ackerpacht irgendwo im nichtstädtischen Umfeld. Für Gebäudepacht ist es natürlich extrem wenig. Das heißt, in Summe ist es irgendwie so ganz okay. Wir müssen uns selbst um die Gebäude kümmern. Dafür müssen selbst investieren. Also ich finde den Deal und generell die Zusammenarbeit mit der Stadt Wien funktioniert recht gut. Ich bin da recht zufrieden.
Ihr habt auch schon die Bildungsinitiativen ein bisschen angesprochen, aber jetzt nicht super ausgeführt. Wollt ihr uns noch ein bisschen was drüber erzählen und wieso euch das am Herzen liegt und was ihr euch davon erhofft?
Bei mir war es so, von Anfang an, bei der Gründung schon vom Grünen Daumen haben wir schon reingeschrieben, dass sozusagen das Thema Forschung und das Thema Lehre zu unseren Themen gehört. Wir wollten nicht nur nach vorgegebenen oder aus dem, was wir zu Hause gelernt haben, immer wieder das Gleiche machen. Wir wollten uns weiterentwickeln und wir wollten gemeinsam erforschen, wie man es richtig gut machen kann, diese Lebensmittelproduktion für uns. Und wir sind jetzt schon ziemlich weit. Auch beim Gemüse hat sich viel getan in den letzten Jahren, seit wir hier begonnen haben. Und wir haben immer versucht, so ein bisschen Leading Edge zu sein und mit vorn dabei zu sein, neue Methoden auszuprobieren. Zum Beispiel Market Gardening ist jetzt ganz groß geworden. Da haben die kleinen Betriebe mal gezeigt, was überhaupt möglich ist auf kleiner Fläche und bringen praktisch pro Quadratmeter sehr viel mehr als die industrielle Landwirtschaft zustande. Das versuchen wir seit letztem Jahr hier auch. Zum Teil ist es uns schon sehr gut gelungen, obwohl wir keine Profis sind. Wir haben schon viel Erfahrung, aber manche von uns machen das einfach wirklich nur hobbymäßig. Und das, was wir da jetzt für uns selber erforscht haben, verbreiten wir auch gerne. Wir werden regelmäßig eingeladen von so Institutionen wie dem Gartenpolylog, der dann sagt, wir bräuchten jemanden, der über Kompostierung einen Vortrag hält, und das passiert dann. Also für uns selber haben wir immer das Lernen ganz groß geschrieben und es hat sich einfach ganz automatisch daraus ergeben, dass wir das auch gerne weitergeben.
Und könntest du uns was über den Anbauprozess erzählen? Oder was das Besondere ist, wieso das auf so kleiner Fläche geht?
Ja, also das Projekt, was wir jetzt, wir haben eine kleine Fläche mit 750 Quadratmeter drüben am Feld, wo wir mehrere Methoden, die sich etabliert haben, jetzt im Market Gardening verwenden. Das eine ist, wir graben den Boden nicht mehr um. Das kennt man wahrscheinlich vom Garten zu Hause. Spaten reinstechen, umdrehen. Das verändert die Situation vom gesamten Bodenleben. Und das Bodenleben ist dafür zuständig, dass unsere Pflanzen ernährt werden. Genauso wie wir uns ohne unsere Darmflora eigentlich gar nicht ernähren könnten von dem, was wir da essen, können sich auch die Pflanzen nicht ganz alleine ernähren. Also die meisten nicht. Manche, die hauptsächlich im Winter leben, wie Kohlsorten, sind da schon ganz gefinkelt. Aber die meisten anderen brauchen einfach Pilze und brauchen Bakterien und das Makrobodenleben wie die Regenwürmer, die mal die groben Teile aufbereiten. Und genau deswegen stechen wir nicht um, sondern wir beginnen ein neues Beet, indem wir es mal abdecken mit einem unbedruckten Karton. und dann kommt da eine dicke Schicht Kompost drauf. Jetzt werden ein paar schreien, das ist so scharf für die Pflanzen, das geht nicht. Das ist gar nicht scharf für die Pflanzen, weil der Karton verhindert, dass zu Beginn das Bodenleben dort einwandert. Das muss erst in ein paar Wochen muss der Karton verarbeitet werden sozusagen. Und in der Zeit können unsere Jungpflanzen selber noch nicht so viel von den Nährstoffen aus dem Kompost aufnehmen. Und gleichzeitig macht der Kompost viele andere Dinge. Der sammelt das Regenwasser und hält es gut fest, viel besser als der Boden normalerweise bei Starkregen kann. Bei Starkregen sinkt es nicht rein, wird nicht reingesaugt, sondern rinnt ab. Und jetzt haben wir Zeiten, wo immer öfter Starkregendinge sind und deswegen ist diese Art von Boden sehr viel besser geeignet, das Wasser zu halten, weil da viel mehr Zwischenräume drinnen sind. Was noch dazu kommt, ist, sobald einmal das Bodenleben von unten durchgekommen ist, findet es dort ein ideales Milieu, wo er sich vermehren kann und ernährt unsere Pflanzen viel besser als ohne dem. Und den schönsten Effekt habe ich heuer im Frühjahr gehabt. Wir haben es nicht geschafft, auf den meisten von unseren Flächen auch Wintergemüse zu machen, weil die Leute, die wussten, wie es geht, krank geworden sind. Und das heißt, es musste etwas oft mit den Beeten passieren. Wir mussten die Beikräuter entfernen. Und das ist viel leichter gegangen jetzt, als auf dem herkömmlichen Boden, weil eben oben eine dicke Schicht ist, die ganz luftig ist und wo man auch die Wurzeln von den Beikräutern ganz leicht rauskriegt.
Vielleicht kann ich dann noch eine Frage anhängen, und zwar wird mich vielleicht, oder ist vielleicht auch noch interessant, wieso die politische Dimension von eurem Projekt ist. Seid ihr der Meinung, gibt es noch andere Projekte in der Art, die ihr kennt? Hat euer Projekt eine politische Dimension, sodass ihr sagt, ihr könnt vielleicht auch Vorbild sein für andere Initiativen, für andere Projekte, dass ihr sagt, sowas müsste es nicht nur bei uns, sondern auch woanders geben?
Ja, das passiert auch in der Praxis. Wir haben viele Kontakte. Es gibt viele Menschen, die diese Grundideen, die dazu geführt haben, dass es die kleine Stadtform gibt, selber auch haben. Und manche davon sind auch zu uns gekommen und haben uns gefragt, wie? Und wir haben auch gern geholfen. Wir haben auch mehreren Foodcops geholfen, auf die Beine zu kommen, oder eine sogar hier in der Gegend selber gegründet. Die ist nicht Mitglied der kleinen Stadtform, die arbeitet komplett autonom, aber die haben wir einfach sozusagen ins Leben gerufen. Und solche Dinge machen wir gern und werden auch immer wieder gefragt. Auch wie die soziale Organisation funktioniert, ist nicht ganz trivial. Das haben wir gelernt sozusagen. Wir haben ein bisschen Erfahrung. Ich kannte den Manuel schon früher. Das war Zufall, dass wir uns hier auch wieder getroffen haben. Wir waren gemeinsam im 6. Bezirk in einer Foodcorp, die sehr soziokratisch geübt war. Und da habe ich einiges gelernt, was wir auch hier dann später verwendet haben.
Also ich würde auch gerne ein paar Worte zur politischen Komponente von der kleinen Stadtform sagen. Für mich ist es total schön zu beobachten, wie viel politisches Interesse immer wieder da ist. Ich finde es total super, dass wir es schaffen, uns als größtenteils zivilgesellschaftliche Initiativen, Privatleute, aber auch die Kooperation zwischen Firmen und Privatleuten zusammenzuschließen und so einen großen Ort zu bespielen. Ich finde es super, wie wir es schaffen, das irgendwie auch finanziell zu stemmen, das ganze Projekt, und das schon seit mittlerweile fast 10 Jahren, zumindest einige davon seit 10 Jahren. Ich finde es total schade, dass wir da jetzt als 2 Männer sitzen, weil wir sind in Summe, glaube ich, mehr Frauen in den Projekten. Ich habe auch schon eine kleine Rüge ausgesprochen, dass ich keine Frau gefunden habe, die heute beim Podcast sitzt, weil man eigentlich auch im Vorstand und so weiter, das steht sogar in den Statuten, dass wir immer 50-50 sein sollen. Ich glaube, dass wir sehr inklusiv sind als ganzer Hof, egal ob es jetzt immer wieder, also ich kann jetzt für Hut und Stiel sprechen, wir haben eine Person mit Autismus angestellt, wir haben 3 Leute aus der Langzeitarbeitslosigkeit angestellt, es sind am Hof Gruppen von Jugend am Werk, von Wienwerk da, die in der Landwirtschaft mithelfen, also Jugendgruppen. Es gibt immer wieder, wir haben einen queer-feministischen Weihnachtsmarkt gehabt, also wir haben einen Wintermarkt gehabt, der wahnsinnig inklusive ist. Wir konfrontieren auch gerne irgendwie Leute, die aus ganz anderen Bubbles kommen, mit dieser Diversität, die es da am Hof gibt. Und ich finde, das ist schon eine sehr, ja, ich finde extrem cool, dass wir uns da so einig sind. Also diese ganzen Leute, da gibt es irgendwie niemanden, der da irgendwie dagegen ist, dass wir das machen. Und finde auch deswegen, dass das so ein ganz besonderer Ort ist oder ein ganz besonderes Projekt ist.
Ja, ich glaube, wir sind jetzt eher ein bisschen bei der Liebe am Projekt oder Liebe zu eurer Arbeit angelangt, die wir auch noch ansprechen wollten. Und dann als letzte Frage vielleicht, was würdet ihr euch denn sagen, wenn ihr mit euren selbst reden könntet, von direkt bevor ihr das Projekt gestartet habt? Mhm. Hättet ihr Tipps, Anmerkungen oder wäre es einfach noch einmal genauso?
Genauso wie du es formuliert hast, werde ich einfach ganz still sein und werde den jüngeren Mike einfach machen lassen, weil mit dem, was ich jetzt weiß, würde ich vielleicht gar nicht so losgestartet sein und hätte viel weniger erreicht hier. Die Blauäugigkeit hat viel geholfen und auch das Hürden einfach als Aufgabe sehen und nicht als Hindernis. Und mit zu viel Wissen hätte ich das vielleicht kaputt gemacht, darum würde ich, glaube ich, meinem Jüngeren nicht nichts sagen.
Ja, wenn ich 10, also ich muss mal unterteilen, wenn ich jetzt 10 Jahre zurückdenke, kurz bevor wir die Hut und Stiel Firma, das Pilzprojekt gegründet haben, da würde ich wahrscheinlich vieles, also dadurch, dass meine ganze Existenz quasi von diesem Projekt oder von der Firma abhängt, hätte ich wahrscheinlich schon es ganz gut gefunden, einige Dinge zu wissen. Also wir haben schon sehr viel Lehrgeld auch gezahlt, das muss man schon sagen. Manchmal denke ich mir, dass es schon auch auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen ein Wunder ist, dass es uns immer noch gibt und dass wir immer noch halbwegs gut dastehen. Und ich stimme aber dem Mike da absolut zu, dass diese jugendliche Naivität oder dieser Leichtsinn, den man einfach auch braucht, um solche Projekte zu machen, dass das eine irrsinnig wichtige Komponente ist, weil man dadurch auch irgendwie Dinge probiert, die vielleicht mit jeder vernünftigen Person, wenn man die bespricht, von der man jeder Mensch eigentlich nur abraten würde. Und so war es bei uns ja auch. Ich meine, wir haben 2 Studenten, die im Keller anfangen, Schwammerl zu züchten und irgendwie glauben, sie können davon leben. Das klingt schon mal alles. Und noch dazu auf Kaffeesatz und noch dazu irgendwie in einem total ranzigen Keller, in dem wir damals waren. Also das ist schon irgendwie sehr verrückt und ich habe da sehr viele Stimmen gehört, die irgendwie zumindest skeptisch waren. Ja, ich würde sagen, diese Naivität, die braucht es und die würde ich mir auch auf jeden Fall lassen. Ich würde gern trotzdem ein paar Fehler nicht mehr machen. Und diesen Tipp würde ich mal geben. Und ich glaube, das macht aber auch diese Liebe zu dem ganzen Projekt aus, dass ich immer wieder sehe, dass neue Leute mit neuen Ideen kommen, dass ich dann immer hin und her gerissen bin zwischen wie sehr soll ich denen jetzt irgendwie Tipps geben und wie sehr soll man die einfach machen lassen, ohne jetzt irgendwie dann die Erfahrung raushängen zu lassen. Und das finde ich eigentlich ganz ja, spannend, würde ich sagen. Die Vielfalt ist, glaube ich, würde ich mal sagen, in einem Wort gesagt, das, was ich da auf der kleinen Stadtfarm am allerliebsten habe.
Das ist doch vielleicht ein ganz schönes Schlusswort fürs Erste. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch vor, mit euch rauszugehen, dass wir dann vielleicht vor Ort nochmal von euch gezeigt bekommen, wie es hier so aussieht und dann unsere ZuhörerInnen noch mitnehmen können.
Dranbleiben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter.
Hey, wenn dir diese Folge gefällt, dann abonniere uns doch in deiner Podcast-App. Wir sind ein unabhängiges Projekt und damit auf die Unterstützung durch HörerInnen wie dich angewiesen. Empfehle uns deinen FreundInnen und Verwandten, gib uns 5 Sterne und wenn möglich auch eine Spende. Wenn du mehr über unseren Verein Argument Utopie und unsere Zeitung Unter Palmen erfahren willst, dann besuche uns auf unterpalmen.net. Bussi Baba und bleib süß!
So, also jetzt sind wir auf der Stadt rein.
Ja. Also wir sind jetzt, wir haben jetzt das Café verlassen und sind auf den Hauptplatz der kleinen Stadtfarm, wir sagen auch Dorfplatz dazu, vorbeigeschlendert an der Tischlerei, dem Machwerk. Also wir haben einen Tischler auch am Hof, der sehr schöne Möbel macht, und stehen jetzt gerade vor dem Glashaus von Land in Sicht. Land in Sicht ist die Gärtnerei am Hof, die quasi nicht für den Eigenbedarf produziert, sondern die auch ihre Sachen verkauft. Da gibt es vorne an der Straße einen kleinen Hofladen. Die wollen aber auch an die Gastronomie liefern und die machen auch so Gemüsekisteln. Wir können da sicher einen Blick reinwerfen. Da steht gerade der Nicolo und tut Pflanzen pikieren, Töpfe füllen bei Musik. Und ja, da sieht man schon ganz viele Salate, Kohlrabi, ganz viele Asiasalate, die der Nikolai und der Nicolo und das Team von Land in Sicht da. Und ja, man sieht schon, also wenn man reingeht, wie warm es da ist, obwohl es draußen noch irgendwie schon Februar ist, merkt man, sobald die Sonne da ist, heizt das Glashaus gleich voll auf. Und ja, in wenigen Wochen werden da schon kiloweise, tonnenweise Salate und Gemüse rausgehen von da.
Ich bin der Nicolo. Ich habe hier angefangen als Wuffer. Kennt ihr Wuffen?
Nein.
Wuffen ist eine Gemeinschaft. Es ist so ein, es gibt, jedes Land hat seine Webseite. Da trägt man sich ein, man wird versichert und dann arbeitet man 5 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche in ein Unternehmen. Und man kriegt dafür ein Zimmer und was zu essen. Und ich wohne in Wien und habe ich jetzt ein paar Monate gemacht. Also ich habe so gewufft, freiwillig gearbeitet. Und danach habe ich mich, jetzt bin ich angestellt. 25 Stunden im Monat. Und arbeite hier und mache alles, was es zu tun gibt. Also ich tue alle Arbeiten machen, die es nur gibt. Schwere Sachen tragen, Kompost sieben, Gestelle aufbauen, Pflanzen umtopfen. Mein Ziel ist dann irgendwann mal einen Bauernhof zu leiten. Und wir haben eigentlich schon einen Bauernhof, aber die Frage ist nur, wie tun wir denn bewirtschaften? Und da, während ich jetzt so die ganzen Planungen mache und verschiedene Kurse, arbeite ich hier, um ein bisschen Geld zu verdienen und dabei mache ich meinen Traum, tue ich ihn aufbauen.
Cool.
Ja.
Ja, cool. Das heißt auch lernen hier wahrscheinlich.
Ja, schon ein bisschen was.
Ja, heraus aus dem Glashaus hört man da im Hintergrund schon eine Gruppe Kinder, die gerade mit einer Betreuerin bei den Schafen sind und da herumtollen. Das schaut recht lustig. Schaut aus, als hätten die gerade Spaß. Zu unserer Rechten sieht man eine der Pferdekoppeln. Also es gibt insgesamt 10 Pferde am Hof. Grundsätzlich kann man sagen, dass alles, was mit Tieren zu tun hat am Hof, abgesehen von den Bienen, eigentlich im Moment von dem Verein Moment betreut wird. Also das ist auch ein eigener Verein, der sich um die Tiere kümmern und die vor allem auch therapeutische Arbeit machen mit den Pferden, aber auch mit den Hühnern und mit den Schafen. Also es sind sehr viele Kinder da mit besonderen Bedürfnissen, die dann mit den Pädagoginnen oder Momogoginnen wegen Verein Moment mit den Tieren arbeiten. Genau, da sieht man das kleine Glashaus. Also es gibt viel, gerade in der Saison, in der wir uns jetzt befinden, im Februar oder eigentlich geht es teilweise im Jänner schon los, wo die Glashäuser ganz besonders wichtig sind zum Vorziehen von den Pflanzen, die dann irgendwann, wenn der Frühling oder wenn die Fröste weg sind, ins Freiland übersiedelt werden. Da ist hinten im hinteren Teil, glaube ich, sind die Tische, wo auch teilweise beheizt wird, weil es auch im Glashaus noch reinfrieren kann. Ja, das füllt sich gerade. Also man spürt jetzt schon, dass die Sonne ein bisschen stärker wird im Februar. Und jetzt klopfen wir auch mal links an beim Atelier vom Nikolaus, beziehungsweise den Feldversuchen.
Das ist mein Atelier hier und gleichzeitig ist es so ein bisschen der Hauptsitz der Feldversuche. Die Feldversuche ist eine Kunstinitiative, die vor mittlerweile 3,5 Jahren gegründet wurde. Was wir versuchen, ist, KünstlerInnen die Möglichkeit zu geben, hier am Hof zu arbeiten und sich insbesondere mit dieser Thematik Lebensmittelproduktion und Stadt auseinanderzusetzen. Also wie bauen wir unsere Städte und wie bauen wir unsere Lebensmittel an? Und unser Haupttool dafür ist ein Symposium, das wir einmal im Jahr abhalten, im Sommer. Das war jetzt die letzten 3 Jahre und derzeit schreiben wir die Einreichung, um die Finanzierung für 2024 zu erhalten. Also es wird hoffentlich wieder von der Stadt Wien, vom Bund finanziert. Und dann sind eben so 7 bis 11 KünstlerInnen, leben dann am Hof und arbeiten hier und arbeiten auch eben in diesem Raum hier und bekommen Zugang zu allen Initiativen. Wir besuchen dann die verschiedenen Felder, reden viel. Es gibt dann auch Workshops, die wir veranstalten, die auch öffentlich sind. Es gibt Panel-Diskussionen mit verschiedenen WissenschaftlerInnen aus dem Gebiet. Und dann Ausstellungen mit Konzerten, Theater, Performance. Und ein paar Arbeiten bleiben dann meistens auch langfristig hier. Also wenn es euch umschaut, es sind ein paar Skulpturen ausgestellt im Areal, die bleiben ja.
Magst du uns verraten, woran du gerade arbeitest?
Gerade arbeite ich an einem künstlerischen Forschungsprojekt, das sich mit Zukünften beschäftigt und mit verschiedenen fernen und nahen Zukünften, mit der Idee, Handlungsspielräume zu Zukünften zu eröffnen, weil Zukunft ja gegenwärtig seine Sache ist, die als sehr geschlossen oder fast beschlossen empfunden wird, wo man tendenziell Angst davor hat oder auch das Gefühl hat, wenig Handlungsspielraum zu haben. Und unser Projekt, also das mache ich gemeinsam mit meinem Kollegen Christoph Weber und dann gibt es noch ein 20-köpfiges Team aus WissenschaftlerInnen und AutorInnen, die da mitarbeiten. Und wir versuchen Spekulationen über nahe und ferne Zukunften, also von in 30 Jahren bis zu in 15 Millionen Jahren, hinsichtlich Ressourcen und wie sich Materialien verhalten, zu machen. Und in einer Weise ist es natürlich sehr verwandt mit diesem Ort hier, mit der kleinen Stadtfarm, weil das auch so ein Ort ist, der potenzielle Zukunft eröffnet. Also es ist natürlich ein sehr spezieller Ort, die kleine Stadtfarm in diesem städtischen Setting. Aber es ist auch so ein utopischer Ort, der dann immer so die Frage stellen lässt, okay, ist sowas eigentlich mehrfach auch möglich? Also kann man das multiplizieren? Oder? Mhm. Ja. Also es gibt zu denken, wenn man Orte wie diesen hier sieht. Und ich denke mir, als jemand, der sehr viel in der Kunst arbeitet und mit Kommunikation arbeitet, ist es eben unser Teil davon, ist KünstlerInnen die Möglichkeit zu geben, darüber zu reflektieren und auch darüber zu kommunizieren.
Ja, das Denken hat es bei mir auf jeden Fall schon angeregt, das Jahr. Vielen Dank.
Sehr gerne. Wir haben so eine Publikation. Wenn ihr wollt, kann ich euch welche mitgeben. Wir machen gerne, jedes Jahr eine Publikation von der Feldversuche.
Sehr gerne.
Ja, wenn ihr ein bisschen klettern wollt, können wir auch da über unseren Lagerplatz drüber noch einen Blick aufs Babenhäufel werfen.
Ja, gerne. Dann machen wir vorher Rundweg. Dann können wir am hier Schluss die Mut und Stil Babenhäufel.
Genau, machen wir so.
Was habt ihr eigentlich für Pilze bei Hut und Stiel?
Wir haben vorwiegend jetzt in den letzten 10 Jahren Austernpilze produziert und jetzt seit einiger Zeit gibt es aber auch Igelstachelbart, Kräuterseitlinge. Mit dem Goldkäppchen probieren wir uns gerade. Aber ich sage jetzt mal, bisher 98% Austernpilze. Mhm.
Ja, im Podcast sieht man leider nicht, dass wir jetzt gerade sehr viel Natur um uns haben. Wir sind ganz im Süden von der kleinen Stadtfarm am Schillerwasser. Da schwimmen die Wildenten vorbei und wir bewegen uns gerade an unserer Bienenkoppel entlang. Da stehen ganz viele Bienenstöcke hinter einem Zaun, damit man nicht da irrtümlicherweise drüber stolpert.
Ah ja, ich glaube, hier ist eine Skulptur, wenn ich das nicht sehe, oder?
Die ist tatsächlich schon länger da. viele Mitbewohner gibt es auch. Also es sind Biber da im Schilwasser, es gibt sehr viele Marder, Füchse, Dachse, Goldschakale, Wildschweine, ganz viele Rehe. Also für das, dass wir da eigentlich so im städtischen Bereich sind, ist es eine totale Wildnisoase und die absolute Schnittstelle zwischen Stadt und Land, weil der 2 Kilometer oder 1,5 Kilometer Richtung Osten da die Eingangspforte vom Nationalpark Donauauen ist. Und das merkt man, dass das da so ein Übergangsgebiet ist.
Mhm. Der größte Teil von der kleinen Stadtfarm ist auch als Landschaftsschutzgebiet gewidmet. Nur hier, wo die Gebäude stehen, haben wir das landwirtschaftliche Baurecht. Aber sonst überall wird es streng gehandhabt, auch was überhaupt dort möglich ist. Also wir können da nicht große Glashäuser überall bauen und solche Dinge. Wollen wir auch gar nicht. Sondern wir nutzen einfach so, wie es vorgesehen ist, das Wiener Schutzgebiet Wald- und Wiesengürtel, so wie es heißt.
Das ist ein Projekt von Architekturstudenten von der TU Wien, die da eine Sauna gebaut haben und eine Schwitzhütte gebaut haben, eigentlich nur mit Materialien, die sie geschenkt bekommen haben, beziehungsweise die aus irgendeinem anderen Grund halt nichts gekostet haben. Ich glaube, gestohlen haben es nichts, aber die haben jedenfalls diese sehr kreative Konstruktion dahingestellt, mit Stroh gedämmt, ein Holzbau mit einem Blechdach, schaut sehr spacig aus und ist eine Schwitzhütte. Mhm.
Kann man sich alles drunter vorstellen, von außen.
Philipp.
Hi. Ja.
Philipp gehört zum Beispiel auch nicht zum Hof, aber ist 3-mal die Woche da mit seinem kleinen Sohn und die spazieren da rum und sitzen am Wasser oder sind am Spielplatz oder kommen ins Café. Es gibt sehr viele Anrainerinnen und Anrainer, die regelmäßig vorbeischauen, einfach um Zeit zu verbringen da. Das sind die beiden Lamas, die gerade ihre Unzucht treiben. Schoko und Vanilla sind beides Männchen. Das schaut echt ein bisschen unsittlich aus.
Aber das heißt, es gibt Pferde, Lamas.
Genau, es gibt 10 Pferde, Bienen. Es gibt 2 Lamas, es gibt einige Millionen Bienen und 3 Schafe, ich glaube 6 Hühner,
Ziegen
gerade und jede Menge Gärtnerinnen und Gärtner. Ah, ja. Jetzt kommen wir beim Ökofeld vorbei. Die Ökofeldgemeinschaft ist auch ein eigener Verein, die, ich weiß gar nicht, wie viel 1000 Quadratmeter die haben. Und da sieht man eh schon, dass die einzelnen Flächen, die ist nochmal unterteilt in ganz viele Einzelflächen. Und jedes Mitglied vom Ökofeld hat quasi so seine eigene Parzelle, die bestellt wird. Ja. Da kann jeder mehr oder weniger anbauen und machen, was er will. Mhm. Das schaut jetzt im Februar noch recht unspektakulär aus. Wenn ihr dann im Juli, August nochmal kommt, ist das alles völlig zugewachsen mit Gemüse, mit Sonnenblumen, mit Mais. Es wäre eigentlich mal interessant zu erheben, wie viele verschiedene Gemüsesorten und Arten am Hof angebaut werden von den 400 Mitgliedern. Mhm. Also da kommen wir sicher auf über 1000 verschiedene Sorten.
Ach ja, Wahnsinn.
Und da sind wieder weitere Ateliers. Und zwar ist das zu unserer Linken die Kurbel. Das ist ein Puppentheater, das für Kinder ist. Also der Fabrizio und die Manuela, die machen jedes Jahr am Hof einige Vorführungen, sind aber auch irgendwie bei externen Veranstaltungen eingeladen und führen ihre Kinderpuppentheater vor. Und daneben die Susanne, die hat da ihr Atelier, die ist Kinderbuchillustratorin und Imkerin eben am Hof. Also die hat Bienenstöcke. Mhm. Am Hof und davor sehen wir so ein Lastenfahrrad, das mit kleine Stadtfarm gebrandet ist. Also bei uns kann man sich auch das ist eine Initiative von der Stadt Wien, das Kretzelfahrrad. Da kann man sich im Internet registrieren und man kann sich dann bei uns das Lastenrad ausleihen. Kann jeder kommen und sich das Radl ausleihen. Mhm. Mhm.
Da haben wir Pferdekoppel, die meistens leer ist, weil die Pferde bei uns in Offenstallhaltung, also eigentlich ständig im Freien, auch im Winter, gehalten werden. Aber für Pferde, die man separieren muss, weil sie zum Beispiel krank geworden sind oder so, haben wir auch Pferdekoppeln hier. Also einen Stall hier.
Und sonst sind sie das ganze Jahr draußen?
Ja.
Geritten wird wohl auch.
Genau, da sehen wir jetzt auch so eine Gruppe. Da steht die Kathi von dem Verein Moment, die eine Gruppe da hat mit Schülerinnen und Schülern. Und die machen jetzt, schaut, als würden sie sich gerade vorbereiten, um mit den Pferden eine Runde zu spazieren oder Pferdewandern zu gehen. Wir würden jetzt noch übers Fell und dann zurück über Hüft und Stiel und Babenhäufer. Da hört man jetzt den Bus vorbeifahren. Also die Erreichbarkeit ist am besten über mit dem Bus, also mit dem 93A. Wenn man von der fährt zum Beispiel von Kagranweg mit U1-Station beziehungsweise von der Donaustadtbrücke. Und ja, da ist man eigentlich von der U-Bahn in knapp 5 Minuten ist man eigentlich bei uns. Was auch sehr praktisch ist. Und wir gehen jetzt über den Auffahrtweg drüber auf die Nordseite des Hofs. Das sind die 3,5 Hektar Feld, wo eben keine Gebäude stehen, sondern das ist nur die Seite, wo die ganzen, also das sind rein nur Garteninitiativen, Gemüsebau und Kompostplatz ist auch da, der sehr wichtig ist für den Hof, weil da der ganze Pferdemist und die ganzen Altsubstrate, die bei der Pilzzucht übrig bleiben und die ganzen Gärtner, die halt irgendwelche im Herbst Pflanzenreste haben, haben da einen riesen Platz, wo das kompostiert werden kann.
Und verwendet ihr die Abwärme vom Pferdemist?
Manchmal. Ich habe jetzt zum Beispiel im Jänner ein Mistbeet gemacht. Im Glashaus gibt es meistens auch eins um diese Jahreszeit. Da wird der Pferdemist genutzt, um den Jungpflanzen, die wir da schon anziehen, warme Füße zu versorgen. Aber es gab auch vor ein paar Jahren schon ein großes Energieprojekt mit Pferdemist. Da haben wir von 2 ganzen Pferdehöfen den Mist hierher bekommen und haben einen 6 Meter Durchmesser Misthaufen gemacht, der 3 Meter hoch war. Und der hat dann im Laufe der Zeit 5 Kilowatt Energie geliefert.
Wow.
Nur aus der Arbeit vom Bodenleben.
Und da ist jetzt überall Karton drunter, oder?
Nein, hier noch nicht. Das ist ein Projekt, das ist ein bisschen weiter hinten. Dort haben wir die. Da ist heuer auch noch kein Karton mehr drunter. Der ist letztes Jahr dort angelegt worden. Und wir werden heuer noch neue Beete machen, wo es dann wieder so passiert. Aber die alten Beete, da ist der Karton schon fast zur Gänze verrottet.
Also ich muss sagen, wenn der Bus nicht gerade vorbeigefahren wäre, wüsste ich eigentlich gar nicht, dass ich noch in Wien bin.
Das ja.
Das ist schon sehr.
Das ist tatsächlich Stadt-Landwirtschaft im besten Sinne. Ich habe einen Weinbauern aus der Steiermark, das ist ein Freund von mir, der früher ab und zu hierher geliefert hat auch. Und er hat gesagt, er ist in Graz auf die Autobahn aufgefahren und ist wieder am Land runtergefahren, mitten in der Stadt.
Ist auch wahrscheinlich ungewöhnlich für einen landwirtschaftlichen Betrieb, wenn Leute mit Öffis in die Arbeit kommen, oder?
Ja, ich sage immer, wir sind die einzigen Bauern, die mit der U-Bahn aufs Feld fahren.
Ja, und es ist tatsächlich, also ich kann es ja jetzt mittlerweile nach 10 Jahren, wo ich das hauptberuflich mache, und wir haben zurzeit 8 Angestellte, wir haben überhaupt keine Probleme, Personal zu finden. Also wir haben eigentlich, durch das, dass wir in der Stadt sind, ist eigentlich ein großer Vorteil, den man in der Stadt ein Stadtlandwirt hat gegenüber Landwirten oder Gärtnern, die irgendwo weiter draußen sind, dass eigentlich rund um uns herum fast 2 Millionen oder mehr als 2 Millionen Menschen wohnen und solche Arbeitsplätze, wo man mit den Händen arbeitet, gerade in so einer Zeit, wie es jetzt ist, irgendwie gerade, kommt mir vor, relativ hoch auch im Kurs stehen und viele Leute sich umschauen und sich eigentlich danach sehnen, was mit den Händen zu machen und nicht den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen. Also das ist zumindest ein Punkt, wo ich sage, da haben wir gegenüber klassischen Landwirten am Land einen großen Vorteil bei der Personalsuche.
Habt ihr denn auch viele Leute, die es Teilzeit hier arbeiten und Teilzeit schon vor dem Computer sitzen oder studieren oder sonst was machen?
Also bei den Gemeinschaftsgarteninitiativen, das sind ja quasi die, die das zum Ausgleich in der Freizeit machen, da haben die meisten Jobs. Ich weiß jetzt nicht, wie viele davon wirklich vorm Computer sitzen. Bei Hut und Stiel eigentlich nicht. Also wir haben schon geringfügige Angestellte, die eigentlich Studenten sind oder Studentinnen sind. Und die anderen Leute, die arbeiten eigentlich alle nur bei Hut und Stiel und haben keinen zweiten Job mehr. Ja, da sieht man jetzt links von uns sind lauter so blaue Gestelle. Das waren irgendwelche alten Regale. Also wir stehen jetzt beim Barangay Center. Das ist eine philippinische Community. Die sind, glaube ich, so um die 40, 50 Mitglieder. Alle stammen alle irgendwann mal von den Philippinen ab, leben aber alle in Wien und betreiben da diesen Gemeinschaftsgarten, sind auch ein eigener Verein. Und ich finde das besonders bei dem Barangay Center, finde ich es immer spektakulär, welche Gemüsearten die hervorzaubern, weil die einfach Gemüse haben, die sie auf den Philippinen anbauen, die man bei uns so eigentlich gar nicht kennt. Also jetzt irgendwelche Special-Kürbisse oder irgendwelche ganz verrückten, weiß ich nicht, was die alles hochwachsen lassen da auf diese Gestelle.
Ja, also wir haben viel gelernt auch von ihnen, weil die lassen Dinge ranken, von denen wir nicht wussten, dass sie überhaupt ranken. Die sind es gewohnt, weil sie wenig Anbauflächen haben auf den Philippinen, alles in die Höhe zu ziehen und die Kubatur zu nutzen, um Gemüse anzubauen. Die einzelnen Initiativen befruchten sich auch gegenseitig. Also manche sind schon auf dem Gebiet der Bewässerung weiter vorn, die anderen machen mehr Permakultur, die Dritten, wie wir hinten, machen Methoden aus dem Market Gardening. Und nach ein paar Jahren werden die Dinge, die sich bewährt haben, einfach von anderen übernommen. Also wir machen so, wie die Permakultur da in der Mitte drinnen ist, machen wir auch die Sonnenfallenmethode. Das heißt, da wird sowas wie ein lokaler Kompost angelegt und dadurch, dass sich die Sonne im Süden da drauf legt, ist unmittelbar durch die Reflexion davor ein bisschen wärmer und dort kommen dann die Chili hin. Das ist ein Beispiel dafür, das haben wir vor 3 Jahren einmal von den Kolleginnen übernommen. Das hat sich bewährt und das machen wir weiter. Hier sind wir direkt neben der Anbaufläche von den Labauerinnen. Die machen solidarische Landwirtschaft in einer Vierfelderwirtschaft. Das heißt, sie rotieren jedes Jahr die Parzellen. Sie haben 4 Parzellen, eine bleibt eine Brache und auf 3 Parzellen wird angebaut. Und das dreht sich im Jahr, also jedes Jahr einmal herum.
Die Geräuschkulisse hier ist schon auch sehr schön.
Das ist der Paradiesgarten vom Verein Operation Grüner Daumen. Und das hat meine Muskelkater. Das war meine Arbeit gestern, da habe ich den ersten Salat rausgebracht. Und der ist unter einen Frostschutzvlies, damit ihm nichts passiert. Und die haben wir vorgezogen im Jänner und haben sie jetzt rausgepflanzt. Und ich merke es heute.
Mhm. Aber das heißt, man kann sagen, für dich hat hier eigentlich alles begonnen.
Ja, genau. Genau zu sein bei diesem Nussbaum da, neben dem IPC-Container. Wir haben hier, als wir herkamen, 2014, war hier die ganze Fläche voll mit 2 Meter hoher Melde. Bis zu den Permablühen, wo wir gerade vorbeigegangen sind. Und wir haben da drüben, wo jetzt der IPC-Container steht, einmal eine Fläche von ca. 50 Quadratmeter freigemacht und Erdbeeren angebaut. Und so hat es mit dem Paradiesgarten begonnen. Und jetzt haben wir richtig gut schon Infrastruktur mit einem gegrabenen Brunnen seit dem letzten Jahr. Wir verteilen das Wasser am ganzen Gelände, wir haben Strom am ganzen Gelände. Also im ersten Jahr haben wir das Wasser mit Kübeln vom Müllwasser hinten geholt.
Naja, und jetzt sieht man da schon die Schläuche.
Genau.
Was auch ganz spannendes Thema ist, ist irgendwie so, finde ich, immer der, ich will gar nicht sagen Konflikt, aber der Konflikt zwischen dem Wild, den Wildtieren, also den Wildschweinen oder vor allem auch den Rehen und die Schäden, die die Rehe anrichten an den Jungpflanzen, für die ist das da quasi ein gedeckter Tisch oder ein Riesenbuffet. Und jede Initiative geht auch ein bisschen anders damit um. Die einen haben wirklich relativ hohe Zäune, sodass da eigentlich gar nichts reinkommt. Die anderen gehen sogar so weit und bauen quasi eigene Flächen für die Rehe an, damit sie dorthin gehen und nicht irgendwie die wichtigen Sachen fressen. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich, also jede Initiative oder eigentlich jeder Mensch da am Hof versteht sich ja irgendwie als ökologisch nachhaltig und als sehr, sehr Umwelt- und Kreislaufdenken ist ein sehr wichtiges Thema am Hof. Und da gibt es aber da trotzdem irgendwie diese Wildnis, die irgendwie versucht, das Essen wegzuessen. Und es ist ganz spannend zu sehen, wie da so die Wogen teilweise sogar hochgehen, was die Wildvergrämung betrifft und so. Ganz,
ganz spannend. Wahrscheinlich die ganzen Bäume hier eigentlich ziemlich unangefressen aus.
Ja, weil es zu viel Salat zum Fressen finden.
Ja, das stimmt. Wir haben auch hinten bei der neuen Streuobstwiese haben wir sehr darauf geachtet, dass die Bäume geschützt werden, auch gegen Wühlmäuse und so weiter. Aber wir sehen Rehspuren am neuen Gelände, aber wir sehen keine Fraßschäden. Also sie haben sich zurückgehalten, weil sie von unserem Wintergemüse genug gehabt haben.
Das heißt, im Winter war da ja auch alles.
Wir haben jetzt von der MA22, das ist die Umweltschutzrecht in Wien, haben wir einen Bescheid gekriegt, dass wir das auch hier tun dürfen, Wintergemüse anzubauen. Normalerweise ist auf den Flächen von der Stadt Wien sowas wie ein Winterschluss, so wie es normal bei den Gärten ist, dass dann Mitte Oktober alles weggepackt wird. Und wir bauen aber sozusagen die vierte Saison auch an und ernten ganzjährig.
Und wie funktioniert das mit dem Boden, mit dem Kompost, den ihr selbst macht?
Ja, also es gibt hier mehrere Quellen. Beim Grünen Daumen ist es so, dass wir jetzt beim Market Gardening Projekt im Jahr ungefähr 6 Kubikmeter Kompost benötigen und den machen wir selber aus der Biomasse, die auf der Fläche anfällt. Und heuer werden wir hier ganz am Ende der Fläche eine eigene Kompostwirtschaft noch einmal für alle anderen, die im Paradiesgarten sind, anlegen, wo wir auch Pflanzen anbauen, die viel Biomasse produzieren, damit das gut geht.
Da wären wir am Schluss am Ende des Geländes. Also das ist
ein Bagger?
Das ist ein Bagger, der ist eigentlich nur ausnahmsweise heute da. Also der kommt ungefähr zweimal im Jahr, um den Kompost zu wenden und um irgendwelche Grabarbeiten zu machen. Wir sind da jetzt vor uns bei der nördlichsten Initiative der kleinen Stadtfarm, das ist eben das Welttellerfeld. Und beim Welttellerfeld geht es, also eine reine Bildungsinitiative, das ist eine Kooperation aus Brot für die Welt, die kleine Stadtfarm und dem Ernährungsrat Wien. Und da geht es eigentlich darum, abzubilden, was angebaut wird pro Person, also die Anbaufläche, die eine Person in Österreich verbraucht. Und die bilden quasi genau quadratmetermäßig abgebildet, bauen die dort flächenmäßig an, welcher Teil für tierische Ernährung angebaut wird, für Futtermittel, für Getreide, welcher Teil vom Getreide wird für Brot verwendet, also was geht direkt in den Menschen rein, was kommt aus dem Inland, was kommt aus dem Ausland. Und es ist sehr anschaulich für Schulklassen, da irgendwie ein Gefühl zu bekommen, wie ist denn das, wie ernähre ich mich denn eigentlich? Mhm. Eigentlich ein Bewusstseinsprojekt für Ernährungsbildung. Mhm. Also da ist auch in der Hauptsaison wahnsinnig viel Betrieb, da sind jeden Tag Schulklassen da und es geht voll ab.
Für welche Altersstufe ist das?
Also ich glaube, da gibt es überhaupt keine Eingrenzung von der Altersstufe. Die sind gefördert von der MA22 eben auch, also die Wiener Umweltabteilung und also von der Stadt Wien gefördertes Projekt, wo Schulklassen jeder Altersstufe, aber es kommen auch Erwachsene und schauen sich das an. Also es ist wirklich super interessant, was die machen.
Es ist wirklich sehenswert. Also es ist auch gut beschriftet. Man kann auch einmal so durchgehen und sich das als Erwachsener so anschauen. Ich war fasziniert. Das sind viele Zahlen, die mir ganz neu waren. Und wo man sich dann wieder Bücher kauft, wo jede Menge Referenzen dazu sind. Und hinten gibt es auch noch ein paar Tiere geschnitzt. Und zwar in jenen Größen, wie sie in Mitteleuropa oder in Österreich verzehrt werden tatsächlich. Also da gibt es ein ganz kleines Huhn und da gibt es ein kleineres Schwein und eine größere Kuh. Oder nein, Schwein ist bei uns
Schwein
mehr.
Schwein ist das allergrößte.
Genau, das größte ist das Schwein, das sieht man von hier aus.
Weil Schweinefleisch den größten Anteil macht am Gesamtfleischkonsum.
Genau.
Wirklich?
Ja. In Österreich ist es so, ja.
Ich finde diese Verbindung zwischen Bildung und Ernährung, das ist wirklich echt schön, echt kreativ. Lohnt sich bestimmt mal
reinzuschauen.
Ja, und im Endeffekt ist es auch für mich der einzige Schlüssel, der irgendwie wirklich funktioniert. So, um wirklich nachhaltig zu sein, muss man halt bei der ganz jungen Generation anfangen. Meine Elterngeneration, ich bin jetzt 35, meine Eltern sind Anfang, Mitte der 60er Jahre geboren, die sind in einem ganz anderen Mindset einfach groß geworden. Meine Großeltern, da war Fleisch noch irgendwie so eine Sonntagsspeise. Die haben es dann irgendwie geschafft, diese Generation so in Wohlstand zu leben, dass Fleisch plötzlich irgendwie jeden Tag leistbar war. Und jetzt kommt wieder so ein krasses Umdenken, wo einfach diese Umweltbewegung, dieser Klimawandel, den wir haben, so hart reinkickt, dass man das, was sich die eine Generation aufgebaut hat, jetzt wieder total stark hinterfragen muss. Und das macht, finde ich, so viel Sinn wie sonst nichts auf der Welt, dass man eben mit den jungen Menschen, mit der nächsten Generation arbeitet und bei denen Bewusstsein schafft und die zum Nachdenken bringt. Mhm.
Sehr schön. Yes. Nächste Generation.
Das stimmt.
Ja, Essen ist halt schon politisch.
Super politisch.
Ja, auf jeden Fall.
Kaum Politiker trauen sich zum Beispiel das Thema Fleischkonsum angreifen. Es ist fast ein Drittel oder also je nach Statistik zwischen 25% und 40% der gesamten CO2-Produktion ist auf die Lebensmittelproduktion zurückzuführen. Und da geht es nicht nur um Fleischproduktion, aber die industrielle Tierhaltung, diese Systeme, in denen Tiere bei uns großgezogen werden, die haben einen irrsinnig großen Einfluss auf das Ganze. Und das muss auch von politischer Seite irgendwie angegriffen werden, wenn wir es wirklich ernst meinen mit der ganzen Klimathematik. Und ich habe da immer das Gefühl, also es ist so dermaßen unpopuläres Thema, sobald auch nur ein Politiker oder eine Politikerin sich traut, auch nur anzusprechen, vielleicht einen Tag pro Woche kein Fleisch zu essen, geht schon die politische Schmutzschlacht los und die werden durch den Dreck gezogen, obwohl es meiner Meinung nach ein total richtiger und wichtiger Ansatz wäre. Solche Gedanken, also ich finde es katastrophal, dass man sowas scheinbar nicht mal ansprechen darf.
Voll, das verstehe ich. Aber vielleicht müssen dann solche Initiativen, wie ihr sie hier schafft, oder gerade eben auch der Bildungsaspekt, einfach so an die Bevölkerung herangeführt werden. Leider. Oder was heißt leider? Aber scheint ja anders nicht in dem Maße zu funktionieren.
Und der politische Diskurs, der wird immer so schwarz-weiß geführt, habe ich das Gefühl. Oder da gibt's diese Schattierungen, die diese ganze Thematik hat, die gibt es nicht. Kaum. Mhm. Es wird irgendwie schnell so dargestellt, es wird jeder Mensch, der irgendwie kein Fleisch isst, ist gleich irgendwie so eine Art Extremist, habe ich das Gefühl. Mhm. Und das finde ich total eine falsche Herangehensweise. Mhm. Wenn man sich die Zahlen anschaut, es gibt Empfehlungen von der Gesundheitsseite, also quasi die Empfehlungen, wie wir uns ernähren sollen, um ein gesundes Leben zu führen. Und die decken sie fast mit den Empfehlungen, wie wir uns ernähren sollen, um auch einen gesunden Planeten zu haben. Also die Planetary Health Diet und die Empfehlungen der Gesundheitsorganisation, die decken sich fast, sagen irgendwie so, ja, so 10 Kilo Fleisch pro Jahr, 15 Kilo Fleisch pro Jahr in der Größenordnung. Und die Realität sagt, wir sind bei über 60 Kilo Fleisch im Jahr. Also die vierfache Menge von dem, was für uns gesund ist, und die vierfache Menge von dem, was für den Planeten gesund ist. Das finde ich eine absolut schockierende Zahl eigentlich, und dass da niemand drüber redet oder dass da so wenige drüber reden und dass da so wenig passiert, finde ich ganz dramatisch.
Ja eben, und da sind wir auch wieder bei der Bildung, weil vermutlich würde ich jetzt mal schätzen, dass das auch jetzt nicht allzu viele Leute einfach wissen auch, oder oft mangelt es ja vielleicht auch einfach daran.
Das ist auch eine Frage der Lebensgestaltung. Also wer nimmt sich Zeit zu kochen? Das wäre mal Voraussetzung für vieles. Wenn man selber kocht, hat man viel mehr Möglichkeiten, sich zu entscheiden, was man überhaupt tun will, als wenn man nur in den Supermarkt geht und fertige Lebensmittel kauft, dann bekommt man das, was die Lebensmittelgroßkonzerne glauben, das am meisten Geld bringt und nicht das, was für uns am besten wäre, um zum Beispiel gesund alt zu werden. Mhm.
Was macht ihr in den Wintermonaten, wenn es wirklich richtig kalt ist?
Also von der Anbaufläche ist es so, dass alles, was wir im Winter ernten wird, also so gut wie alles, was wir im Winter ernten, wird schon August, September, spätestens Oktober angebaut, weil es dann schon gut festgewachsen sein muss und es die Pflanzen beginnen so, im November sind die Tage zu kurz, als dass die Pflanzen noch viel Photosynthese machen, nicht nur die Stärke des Lichts, das wir haben, sondern auch die Länge der Tage hat da einen Einfluss. Das heißt, in der Zeit kommen wir zum Ernten und es gibt keine zusätzliche Gartenarbeit mehr, außer Dinge herrichten und so. Ja. Mhm. Aber auch da kommen wir natürlich aufs Feld oder in unser Projekt im 6. Bezirk, wo wir am Dach 2000 Quadratmeter Gemüsefläche haben und bereiten die neuen Jahre vor, planen den neuen Anbauplan fürs nächste Jahr und ernten. Mhm.
Aber eben die Pilze gehen im Winter schon auch, oder?
Ja, bei den Pilzen geht es komplett durch eigentlich. Wir haben sogar eher im Gegenteil im Sommer immer so ein kleines Loch, weil es die Pilze eigentlich nicht mögen, wenn es zu heiß ist. Mhm. Also wir tun uns tatsächlich im Sommer schwerer als die ganze restliche Saison. Am liebsten haben wir immer diese Übergangszeiten. Also so wie es jetzt ist, wo es im Februar langsam warm wird, jetzt geht es bis Mai, perfektes Klima für die Pilze und dann nach dem Sommer, ab September, Oktober, November, geht es auch voll rund, weil eben alles drinnen ist auch. Also da haben wir schon, wir brauchen viel frische Luft, aber wir können dann auch mit Luftbefeuchtung, teilweise heizen wir dazu, teilweise kühlen wir dazu, in einem sehr beschränkten Ausmaß, dass die Pilze dann auch immer gutes Klima vorfinden. Mhm. Und wir können bei den Pilzen, also es ist so Daumen mal Pi, kann man sagen, dass man pro Quadratmeter pro Woche bis zu 2 Kilo Pilze züchten kann. Das heißt, wir können pro Quadratmeter im Jahr 100 Kilo Pilze rauskriegen, was im Vergleich zu den meisten anderen Kulturpflanzen irrsinnig viel ist. Mhm.
Aber Pilze produzieren auch CO2.
Ja, genau. Aber das ist auch ein ganz spannendes Thema. Man muss dazu sagen, also Pilze atmen, genau wie wir Menschen. Sie atmen Sauerstoff ein, atmen CO2 aus. Der Kaffeesatz, den wir verwenden, oder die Sägespäne oder das Stroh, das verwendet wird, wenn das zum Beispiel am Kompost landen würde, dann würden dort auch Mikroorganismen das zersetzen, das würde abgebaut werden und dabei wird durch diese Mikroorganismen wird genauso viel CO2 frei. Also es macht, oder wenn das Holz verbrannt wird oder wenn der Kaffee, also egal wie man es dreht und wendet, es wird immer CO2 frei, außer zum Beispiel, also selbst da wird ein bisschen CO2 frei, wenn daraus wirklich Humus wird und organischer Kohlenstoff, der dann dauerhaft im Boden gebunden wird, sogenannte CO2-Sinks. Jetzt sind wir wieder da und sind wir die Runde fertig gegangen. Jetzt sind wir wieder am Nauffahrtweg und wir schauen jetzt noch zu den letzten beiden Stationen. Das ist eben Rud und Stiel, die Pilzzucht und drüben noch das Babenhäufel, die Bildungswerkstatt von Mike. Da stehen wir jetzt vom Hofladen, der kleine Dein Stadtbauernladen heißt der. Das ist auch ein Geschäft, da wird einerseits werden natürlich die ganzen Sachen verkauft, die am Hof produziert werden. Also das Gemüse, die Pilze, die eingemachten Pilze, das eingemachte Gemüse, aber es wird auch zugekauft. Das heißt, man kann da auch Brot kaufen, man kann Sachen des täglichen Bedarfs kaufen. Also so ein kleiner Kreisler. Das ist keine eigene Initiative, sondern der gehört zu Land in sich dazu. Also die Gärtnerei, die das Gemüse produziert und der Laden, der ab Hof verkauft, die beiden gehören zusammen. Mhm. Ja, da spazieren wir jetzt wieder den Weg runter, den zweiten Eingang und den zweiten Haupteingang vom Hof. Zu unserer Rechten die Rückseite vom Café, da kommt jetzt auch so eine Schmetterlingsterrasse her dieses Jahr. Zu unserer linken Seite der Reitplatz. Da ist jetzt wieder diese Jugendgruppe oder die Kindergruppe, die wir vorher gerade schon gesehen haben. Und genau, in wenigen Metern sind wir bei den Hut- und Stiel-Räumlichkeiten. Und da können wir jetzt schon einen Blick reinwerfen. Wir haben heute schon recht viel geerntet. Also heute waren sicher schon 100 Kilo Pilze, die da runtergekommen sind.
Oh, Wahnsinn.
Aber schauen wir mal rein, was da so abgeht gerade.
Hallo.
Hallo. Also heute ist eben schon ziemlich viel geerntet worden. Das, was da jetzt noch dranhängt, die werden noch bis morgen um ein ziemliches Stück größer. Und werden dann morgen vor dem Wochenende noch abgeerntet. Und ja, das, was ihr hier seht, also das sind die Regale mit den fertigen. Da sehen wir die kleinen Babys, das sind die, die dann für nächste Woche nachkommen. Das sind jetzt nur so kleine Knubbel. Und ja, in so einem Raum in der Größe, also wir sind da jetzt ungefähr bei knapp über 30 Quadratmeter, die dieser Raum hat. Im Hintergrund hört man die Lüftung und den Luftbefeuchter rauschen. In so einem Raum mit 30 Quadratmetern, wenn alles gut funktioniert, wenn es richtig kracht, können da pro Woche bis zu 300, 400 Kilo Pilze geerntet werden. Und dann ist natürlich ein paar Wochen Pause und dann kommen wir zum nächsten Mal 300, 400 Kilo.
Wie lange dauert es, bis ein Pilz quasi...
Je nach Pilz und je nach System, das man hat, immer ein bisschen anders. Faustregel bei den Austernpilzen ist so 3 Wochen erste Phase, dann stehen die eine Woche hier herinnen und dann ab der 4., 5. Woche eben vom Mischen weg nach 4, 5 Wochen kann man dann ernten.
Und das ausprobieren mag, der Manuel hat was super Tolles gezaubert, es gibt einen Pilzkübel für zu Hause, da kriegt man alles mit, was man braucht, um das selber mal auszuprobieren und dann selber zu ernten.
Genau, danke für die Werbung, Mike.
Das klingt spannend.
Ja, genau. Also man kann auch Pilze selber züchten. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Einmal den Kübel, den der Mike gerade schon beschrieben hat. Es gibt aber auch den Pilz aus dem Karton, wo man eigentlich so eine fertige Kultur kriegt, die man nur mehr aufschneiden muss. Und dann poppen da die Pilze raus. Und das ist ganz witzig, als Hobby sowas daheim zu haben. Muss nicht immer Kresse und Basilikum sein.
Mhm. Muss man auf irgendwas achten, wenn man das macht?
Ja, es ist tatsächlich so, dass man, also im Hochsommer, wenn man keinen feuchten oder wenn man keinen kühlen Keller oder kein Stiegenhaus hat, würde ich es tatsächlich in der Wohnung im Hochsommer eher nicht machen, gerade wenn man so eine Dachgeschosswohnung hat, wo es wirklich warm wird. Im Idealfall hat man nicht über 20 Grad in dem Raum und wenn es zu trocken ist, also wenn die Luftfeuchtigkeit nicht von Haus aus hoch ist, soll man versuchen, mit einem feuchten Tuch zum Beispiel oder mit einer Sprühflasche diese Stelle, wo die Pilze rauswachsen, möglichst gut feucht zu halten, damit die auch gut schön wachsen können.
Und den Karton kann man auch im Hofladen kaufen?
Den Karton, den kauft man direkt bei uns oder bestellt ihn im Onlineshop. Im Hofladen gibt es die Kübel, da gibt es die ganzen Essbahnprodukte, weil diese Kartons, wo das Substrat schon drinnen ist, die mögen es am liebsten, wenn sie einfach kühl und feucht gelagert sind. Und deswegen ist es besser, wenn die bis zum Verkaufen bei uns sind quasi.
Ja, ist wirklich urspannend. Also
aus denen, die wir da sehen, das wird sicher nächste Woche ein Kilo sein. Also das sind so, Riesenteile, die dann da dran sind.
Und dafür sind sie ja echt relativ klein momentan noch.
Ja, also wenn sie in der Größe sind, die verdoppeln sich jeden Tag dann. Also in den nächsten 4, 5 Tagen verdoppeln sich die fast jeden Tag und machen ordentlich Gewicht. Ja, also man sieht, wenn man in der Früh kommt und am Abend nochmal hinschaut, sieht man einen sehr großen Unterschied. Genau.
Ich habe noch eine ganz andere Frage, die jetzt nichts mit Essen zu tun hat. Aber es gibt ja auch so Projekte, wo man aus Pilzen Fake-Leder herstellt oder Ziegelsteine oder Dämmmaterial. Und das erinnert mich irgendwie gerade dran, diese Blöcke, wo das wächst.
Ja, es ist das
Habt
Gleiche.
Habt ihr damit auch was?
Wir haben nichts damit direkt zu tun, aber wir sind natürlich auch irgendwie relativ gut vernetzt in der ganzen Szene. Es gibt in Belgien die Firma Mycelia, die machen sehr viel Forschung in dem ganzen Biotech- oder Mycotech-Bereich, wo viel mit eben genau diesen Sachen, Leder, aber auch Dämmmaterialien, Isolierungen aller Art, Verpackungsmaterialien, all diese Dinge, wo geforscht wird. Im Prinzip ist das genau das Gleiche, was die machen. Man füllt das Material, das sogenannte Substrat, zum Beispiel Sägespäne, Stroh, Kaffeesatz, in eine Form, mit der richtigen Feuchtigkeit. Man
sterilisiert das irgendwie. Irgendwie muss man das sauber kriegen. Dann gibt man den Pilz dazu, also die Pilzkultur. Und sobald es dann nach ein paar Wochen schön weiß, dicht durchwachsen ist, tötet man dann praktisch diesen Pilz ab, indem man die ganze Masse trocknet. Und dann wird das eben so stabil und kann dann zum Beispiel verwendet werden. Und wir machen das eben nicht, wir töten das nicht, wir trocknen das nicht, sondern im Gegenteil, wir halten es extra feucht und dann fangen die an rauszuwachsen.
Aber alles Weiße, was man da sieht, ist Pilz.
Genau. Und wenn wir da reinbuddeln ein bisschen, wenn wir da ein Stück wegbrechen, wird man eben sehen, dass das in dem Fall sind feine Strohhäcksel zum Beispiel, Kaffeesatz vermischt, aber alles, was da so weiß durchwachsen ist, ist eben nur das reine Myzelmaterial. Das könnte man so auch essen, man kann es nur nicht trennen vom Substrat. Und bei dem Leder, da bin ich ehrlich gesagt überfragt, die Lederproduktion funktioniert etwas anders. Da weiß ich gar nicht so genau, wie da der Prozess dahinter ist. Bis morgen wahrscheinlich.
Dankeschön. Es hat auf jeden Fall sehr gut gerochen nach Pilzen da drin.
Das ist mein Traktor. Auf jedem Bauernhof. Ein Traktor darf nicht fehlen. Das haben wir vor 2 Jahren gekauft. Vor allem um den Kompost. Also wenn die Pilze fertig sind, haben wir so einen kleinen Anhänger, so bringen wir das Zeug zum Kompost oder können mit der Schaufel vorne auch mal irgendwelche Sachen weggraben oder wegschaufeln. Haben so verschiedene Anbaugeräte noch dafür. Ganz cool, auch wenn es nur ein Mini-Traktor ist.
Und hier haben wir schon den Übergang in die Fläche vom Babenhäufel. Ganz zu Beginn haben wir links und rechts ein paar Versuche von uns. Da haben wir heuer ein Mistbett angelegt. Das haben wir zwischendurch benutzt, um unseren Jungpflanzen ein bisschen warme Füße zu geben. Das ist spatentief ausgehoben und ist bis fast ganz nach oben mit Pferdemist gefüllt und dann den Aushub wieder oben drauf. Und durch das Bodenleben entsteht dann Wärme. Die verarbeiten die Pferdeäpfel und diese Wärme nutzen wir dann einfach, um die Abwärme davon nutzen wir dann einfach, um die Pflanzen warm zu halten. Was auch hilft ist, wir haben es oben mit Glas abgedeckt, das sind alte Scheiben vom Mistplatz von Straßenbahnen in Wien und die haben zusätzlich den Effekt, dass wir das Sonnenenergie auch verwenden können dafür. Und auf der anderen Seite haben wir einen Folientunnel, der dieses Jahr, also der ist schon ein bisschen vorbereitet, noch nicht ganz für eine Aquaponikanlage ist. Wir wollen ausprobieren, ob, ich weiß nicht, Aquaponik, ob das ein Thema ist. Aquaponik lebt davon, dass Wasser zweimal verwendet wird. Einmal, um Pflanzen zu bewässern und das Wasser, was zurückkommt und gleichzeitig auch das Wasser zu reinigen. Das geht dann als reines Wasser wieder in einen Tank, wo Fische leben und die Abwässer von den Fischen werden dann wieder benutzt, um eine Düngung für die Pflanzen her zu erreichen. Also das ist ein Kreislauf, wo das Wasser im Kreis läuft und mehrfach genutzt wird. Und normalerweise wird Aquaponik in erster Linie dazu benutzt, Fisch zu produzieren. Wir wollen das Gegenteil machen, wir wollen den Fisch nutzen, um Pflanzen zu produzieren und schauen, ob sich das rechnerisch auch wirtschaftlich lohnen könnte. Das sind so ein paar Forschungsgeschichten, die wir hier machen. Auf der drüberen Seite bauen wir auch einen kleinen Waldgarten. Das ist so eine Mischung aus Kultur, also gärtnerische Kultur und Natur. Also der Wald, im Wald sind ja viele verschiedene Pflanzen auf einer Fläche. Und wir verwenden aber hauptsächlich Pflanzen, die auch essbare Früchte produzieren. Und die Idee ist, dass man mit Bäumen, Sträuchern und Bodendeckern, die beerntbar sind, eine Art Wald gestaltet, der mit möglichst wenig Aufwand dann viel Ertrag bringt. Die Kinder von den Schulen, die hier am Babenhäufel ansässig sind, sind da sehr fleißig dabei und helfen uns beim Mulchen und im Sommer dann, wenn es notwendig ist, die neuen Pflanzen zu gießen, sind sie auch fest dabei und bewirtschaften da die Fläche. Hier haben wir diese große Freifläche, wie wir sie nennen, ist unter anderem dazu da, zur Finanzierung vom Verein beizutragen, damit wir das Projekt überhaupt machen können, weil ab und zu können hier Menschen die Fläche auch anmieten, um Feste zu machen. Und diese Einnahmen führen wir dann wieder in den Verein und dann kaufen wir wieder Materialien für die Kinder. Und letztes Jahr haben wir hier auch so eine kleine Küche gebaut. Die muss noch eingerichtet werden, aber sobald die fertig ist, kann man die dann mitbenutzen für das eigene Geburtstagsfest oder Elternvereinabend oder solche Dinge.
Deswegen Bildungswerkstätte, weil es nicht nur was zu lernen, sondern eben auch zu tun gibt.
Es gibt immer zu tun, ja. Also die Kinder schneiden ihr eigenes Holz, das sie dann selber mit der Axt spalten. Und dann diese Lager, wir haben zwei Feuerplätze, hier einen für die eine Schule und drüben ist für die andere Schule. Und da machen sie dann ihr Mittagessen selber.
Ja, voll cool.
Und eine kleine Werkstatt haben wir eingerichtet. Weil wir machen alles selber hier. Das heißt, wir brauchen auch immer die Materialien und die Werkzeuge, damit wir da zurechtkommen.
Mhm. Ja, ich glaube, es ist eigentlich in der Zeit für uns, Danke zu sagen, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Vielen, vielen lieben Dank, ja, voll.
Sehr gern. Ja, gern.
Und uns schön, so. Dankeschön. So viel mitgegeben habt zum Nachdenken und hoffentlich unseren HörerInnen auch.
Vielleicht auch eine kleine Anregung für den oder die ein oder andere, mal vorbeizuschauen bei euch.
Ja.
Sehr gerne, gerade am Wochenende. Also das Café hat jetzt in der Nebensaison Freitag, Samstag, Sonntag offen. Ab Mai haben wir dann wieder über den Sommer auch den Mittwoch und Donnerstag dabei. Wobei der Mittwoch wackelt noch ein bisschen, also auf jeden Fall den Donnerstag. Und ja, ansonsten kann man auch immer, auch ohne Kaffee, jederzeit vorbeikommen. Es ist immer offen, man kann den Hofladen besuchen, man kann einfach so spazieren gehen und durch die Gärten schlendern. Oder es sind auch immer wieder Events, wir haben eine Homepage, kleinestadtfahren.org, Entschuldigung. Und ja, da sind auch die ganzen Veranstaltungen und Events angekündigt.
Ihr macht sowas zur Jungkünstlerinnenförderung, oder?
Ja, wir haben zum Beispiel also der Kulturverein Salettl. Das ist dieser große Veranstaltungsraum daneben uns. Die machen einmal im Jahr eine Artist in Residency. Da kommen jedes Jahr zwei KünstlerInnen, die dann in dem Salettl wohnen und während dieser zwei Wochen ein Kunstprojekt am Hof machen. Und ja, das wird auch über den Bezirk und die Stadt Wien gefördert und ist ein super spannendes Projekt, was da jedes Jahr zusammenkommt. Und ich bin schon gespannt, was heuer wird.
Noch dazu so tolles Licht.
Ja, stimmt.
Ja, so schön blaue Stunde.
Die Sonne, die orange Sonne, die kommt fast jeden Abend und macht dann genau um die Zeit super schönes Licht. Ihr müsst wirklich noch einmal die beste Zeit ist so April bis Mitte Mai oder so, wenn alles anfängt zu blühen und alles, es wird warm, das ist so die allerschönste Zeit am Hof.
Wenn du uns von Unterpalmen nicht nur hören, sondern auch lesen möchtest, dann abonniere doch unsere Zeitung und unseren wöchentlichen Telegram-Newsletter. Wir freuen uns über Spenden und neue Fördermitgliedschaften. Mehr Infos hierzu findest du auf unserer Homepage unterpalmen.net.